Ich möchte gern unseren... Oder warte mal, möchtest du auch mal ein Stück vorlesen?
Ja, ich habe das Lesen noch gelernt.
Ja.
Ja. War noch Teil unserer Schule.
Ja, mit einem fränkischen. Bitte 396. Es liest uns vor 396. Unten, wir machen einen Sprung im Moment zu 396. Wir können nicht jeden Satz lesen. 396 und hüte deinen Fuß. Lieber der Franke.
Aber ich lese ja Hochdeutsch jetzt.
Ja, bitte, nicht zu fränkisch, sonst verstehe ich nicht alles.
Ja, nein, mach schon richtig.
Ja.
Hüte deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst. Nahen, um zu hören, ist mehr als das Schlachtopfergeben der Toren, denn unwissend sind sie zum Übeltun hin. Nimmer haste mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, zu Gottes Antlitz hin Rede hervorzubringen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde.
Ein ganz wichtiger Satz. Übrigens.
Darum sei deiner Rede wenig.
Ja, merken Sie jetzt, wird hier deutlich ausgesprochen, Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde. Da werden die Fronten geklärt. Ganz wichtige, tiefe Sätze, die ich Ihnen schon vor unterstrichen habe. Er erkennt immer mehr, dass wir hier unten sind und Gott über uns wacht. Das wusste er vorher noch nicht so deutlich. Achten Sie auf jedes Wort, liebe Freunde und Freundinnen.
Denn mit vielen Geschäft kommt der Traum und die Stimme des Toren mit vielem Gerede. Wenn du Gott ein Gelübde gelobst, säume nicht, es zu bezahlen, denn an Toren ist kein Gefallen, was du gelobt hast, zahle.
Sie wissen, was mit Toren gemeint ist. Nicht das Tor, sondern die Toren. Der Tor, die Toren. Sie kennen das alte deutsche Wort, der Tor.
Ja, ja.
Da stehe ich nun als ich armer Tor und bin so klug, als ich zuvor. Der Tor ist der Törichte, der Uneinsichtige. Das meint er mit den Toren. Denn an Uneinsichtigen ist kein Gefallen. Das sind nicht die Stadttore sind gemeint, sondern die Menschen.
Und du merkst, ich sage schon Tor, nicht Metor, ne?
Das darfst du bei Fränkisch sagen. Ja. Nur nicht zu Fränkisch.
Wenn schon lesen, dann schon richtig. Besser ist, dass du nicht gelobest, als dass du gelobest und nicht zahlest. Gib nimmer deinen Mund her, dein Fleisch in Sünde zu versetzen und sprich nimmer dem Boten ins Antlitz, dass es ein Irrtum gewesen sei. Weshalb soll Gott um deine Stimme grollen und das Tun deiner Hände zermürben? Ja, denn den vielfältigen Träumen und den Dünsten und dem vielen Gerede entgegen, ja, denn fürchte Gott.
Noch ein Stück?
Siehst Bedrückung des Armen und Raub des Rechts und der Wahrheit du im Gebiet, staune die Sache nicht an, denn oberhalb des Hohen
ein wichtiger Satz.
Ist ein Höherer der Wächter und Höhere über ihnen. Der Vorrang aber eines Landes in allem ist das, ein König über bebautes Feld.
Wenn ich Sie bitten darf, kurz nachzudenken wieder, 2-3 Minuten, und in Ihren Worten herauszuarbeiten, Sie dürfen natürlich kräftig unterstreichen, sind Ihre Unterlagen, arbeiten Sie damit, unterstreichen Sie, markieren Sie Worte. In Ihren Worten, was fasst er hier zusammen? Was wird ihm noch klarer? Er steigt ja immer mehr auf zu Erkenntnissen, dass es Gott gibt, der uns im Griff hat, der das Leben im Griff hat. Und versuchen Sie, durch ein bisschen Reflektieren, wenn Sie wollen mit Ihrem Tischnachbarn sprechen, in Ihre Worte zu kleiden, was er sagt. Was erkennt er immer mehr? Jeder für sich, ein paar Minuten, 5 bis 10 Minuten. Was sagen?
Ich glaube, wenn ich ein Gelübde gebe, dann wird mir Gott zu einem lebendigen Gegenüber. Also dann ist er für mich wahrnehmbar.
Ausgezeichnet, ich danke Ihnen.
Unständlich, also oder im Himmel.
Wunderbar.
Aber immerhin ein lebendiges Gegenüber.
Wunderbar. Genau das ist der Punkt.
Man
genau.
Soll sich aber auch nicht übernehmen im nächsten.
Ja, ja, ja.
Wenn ich es nicht schaffe,
eben.
Lieber keins geben, oder?
Eben. Genau. Ich will Ihnen sagen, Gelübde ist nämlich etwas ganz Wichtiges im Judentum. Im 4. Buch Mose. Heilige Schrift, die natürlich ihm bekannt war, gibt es eine lange Abhandlung über Gelübde. Wenn du in Not bist, darfst du ein Gelübde. Und wie man Gelübde auflösen kann, es wird genauestens beschrieben. Gelübde, Neder auf Hebräisch, müssen Sie nicht aufschreiben, nur mal hören. Das ist der Fachbegriff im Hebräischen, Neder. Ein Gelübde ist etwas ganz Wichtiges im Judentum, weil es die Beziehung des Menschen zu Gott definiert. Das heißt, wenn ich in Not bin, darf ich, Stichwort doch, das waren doch auch die Not, Die 14 Nothelfer. Die 14, da war doch damals die Geschichte eben mit den Nothelfern. Dass doch jemand hier in Not war, dadurch entstand ja 14 Heiligen. Weil ein, glaube ich, ein Kind.
Das war die Vision.
Ja, aber gab es nicht so eine Situation? Es gibt doch bestimmte Orte in Deutschland, in denen ein Kind in Not war und ein Gelübde leistete. Und dort wurde eine Kapelle gebaut.
Nein, gibt, es war die Vision, die Anlass für die Kapelle war.
Ja, aber gibt es nicht auch Stationen, in denen Menschen in Not waren?
Ja, es wurde dann eine Magd 14 Tage nach,
nach dem
letzten Bild wurde eine Magd
gefunden.
Anrufung der 14 Nothelfer eben gesund.
Genau. Das, ja. Das heißt, Sie kennen auch solche Traditionen aus dem Christentum, dass Menschen in Not waren und Gelobten, ich kenne auch Orte, in denen ein Gelübde geleistet wurde, eine Kapelle zu bauen, wenn der Mensch aus der Not herauskäme. Bitte?
Die Wallfahrten sind so.
Genau, genau. Das heißt, wir können sagen, auch im Judentum wird das Gelübde sehr ernst genommen. Und ein Jude soll sich aber bewusst werden, ein Gelübde hat etwas ganz, ganz Tiefes mit einer Beziehung zu Gott zu tun. Und ein Gelübde muss überlegt werden, denn ich darf natürlich Gott vertrauen, wenn ich in Not bin, dass er mich aus der Not rettet. Ich muss ja mit Gott kein Geschäft machen. Daher ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass ein Gelübde missbraucht wird, um mit Gott ein Geschäft zu machen, was das Judentum natürlich nicht will. Wenn ich in Not bin, soll ich Gott vertrauen. Die Psalmen sagen das ja immer wieder, dass Gott mich aus der Not herausführt. Es gibt ja viele Psalmen, die das besingen. Dennoch darf ich, wenn ich merke, es ist eine ganz gefährliche Situation, an Gott mich wenden und ihm wohl überlegt, nicht einfach leichtfertig sagen, wenn du mich aus der Geschichte rausholst, dann will ich dir eine Kapelle bauen oder will ich dir ein Opfer darbringen oder will ich künftig, einmal im Jahr nach Israel pilgern. Aber das soll wohl überlegt werden und nicht ein Geschäft mit Gott werden.
Und dann auch nicht einfach so dahinreden.
Genau, es soll eben. Und das soll nicht dahingeredet werden, sondern soll überlegt werden. Kennen Sie in der Bibel ein Gelübde? Es gibt eine tragische Geschichte im Ersten Testament. Da spricht jemand ein unüberlegtes Gelübde aus, das ihm sehr viel Blut einbringt. Was im Judentum als ein abschreckendes Beispiel gilt. Wen meine ich? Wer kennt sich in der Bibel aus? Im Buch der Richter gibt es eine tragische Geschichte von einem Mann, das habe ich schon einiges genannt, ein Mann legt ein Gelübde ab, das völlig unüberlegt war und völlig vermeidbar war, völlig unnötig war. Wen meine ich? Kennen Sie Jiftach und seine Tochter? Nee. Richter 11, bitte lesen Sie es mal zu Hause, eine tragische Geschichte in der Heiligen Schrift. Wir sind immer noch im heiligsten Buch der Welt. In Richter 11 ist die Geschichte von einem Mann, ein Richter in Israel, mit Namen Jephtha oder Jiftach. Und dieser Mann leistet ein Gelübde, wenn ich den Sieg mit den Moabitern, der damals anstand, siegreich, den Kampf gegen die Moabiter siegreich beende, dann will ich das Erste, was aus meiner Haustür herauskommt, dir opfern. Kennen Sie doch wahrscheinlich.
Das war nicht der Hund.
Nein, es war eben nicht der Hund und nicht das Schaf und nicht die Katz. Er sagt so etwas Unüberlegtes eben. Jephtha in Richter 11, lesen Sie es bitte nach. Das Erste, was aus meiner Haustür herauskommt, will ich dir, oh Gott, opfern, wenn du mir den Sieg über die Moabiter schenkst. Und Gott gefällt das überhaupt nicht, dass er so ein unüberlegtes Gelübde über die Lippen bringt. Denn der Sieg hat er schon in der Tasche. Gott hat ihm vorher schon gesagt, du wirst die Moabiter besiegen, tu das nicht, vertrau mir. Und der Idiot vertraut Gott eben nicht, es entsteht aus Vertrauensmangel. Er leistet ein Gelübde und wer kommt aus der Tür raus? Die Tochter mit den Pauken in der Hand. Und diese Tochter opfert er, wie auch, er steht nicht wirklich da, er opfert sie, er bringt sie da. Manche rabbinische Exegeten gehen davon aus, dass er sie natürlich nicht geschlachtet hat, sondern eingesperrt hat in eine Klause, damit sie ihr Leben lang jungfräulich dort vegetieren muss. Kurzum, es wird in der Bibel beschrieben, dass Jephtha außer sich ist vor Schmerz, außer sich vor Trauer, dass justament der Mensch rauskommt, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat. Und im Judentum gilt diese Geschichte, Richter 11, Jephtha und seine Tochter, als abschreckendstes Beispiel dafür, dass du bitte deine Lippen nicht unüberlegt aufmachst, wenn du weißt, es geht ohne ein Gelübde, weil du Gott vertrauen kannst. Manche Situationen sind ohne Gelübde machbar. Und dieser Mann hätte sich diesen Quatsch sparen können. Der Sieg war schon in seiner Tasche, aber aufgrund von mangelndem Gottvertrauen, notieren Sie, aufgrund mangelnden Gottvertrauens macht er was völlig Unnötiges. Und davor waren, jetzt wollen Sie was sagen.
Er hätte ja auch Gott, zu Gott kommen können und bitten können, ihn die Situation darstellen und zu ihm beten können und bitten.
Richtig. Oder Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Gott hat ihm ja deutlich gesagt, du wirst den Sieg erringen. Und darum legt Salomo als jüdischer Mann, als Denker, der die Beziehung mit Gott ja immer mehr kennt, Wert darauf, wenn du schon ein Gelübde gelobst, soll mir nicht jetzt so bezahlen. Denn an Toren, an Idioten, an uneinsichtigen Menschen, die nicht überlegen, was sie tun und dann auch nicht zahlen wollen, hat Gott keinen Gefallen. Bitte schön.
Das ist, erinnert mich ein wenig an das Gleiche, wie in der Bibel das mit dem Schwur.
Schwur, richtig.
Schwur, dein Wort sei ja, ja. Also nicht unbedingt schwören.
Richtig.
Warum muss ich schwören?
Hundertprozentig richtig, was Sie sagen.
Und das, warum soll ich
da... Wunderbar, was Sie eben sagen. Jesus sagt in der Bergpredigt, das hatte ich neulich in Schwarzenberg, hatten wir doch. Jesus sagt in der Bergpredigt, in der Berglehre, wenn du schwören willst, dann tu es. Aber ich sage dir, schwör gar nicht. Warum? Weil wenn du ein Mensch bist, der glaubwürdig ist, hast du es gar nicht nötig zu schwören. Weil glaubwürdiger bin ich, wenn ich ihnen sage, ich verspreche dir, morgen lade ich dich zu einem Cappuccino ein. Oder morgen machen wir das. Da muss ich doch nicht bei meiner Mutter oder beim lieben Gott oder bei meinem Onkel schwören. Glaubwürdiger bin ich, wenn ich sage, a man a word, a gentleman's word is his contract. Sagt man im Englischen, mein Wort ist mein Vertrag. Es ist Ausdruck von Größe, gar nicht erst in Situation des Schwörens und Gelübden zu kommen. Salomo ist im Moment in einer Phase, in der die Beziehung mit Gott ihm so wichtig ist, dass er sagt, ich erkenne, ich brauche eine saubere Beziehung mit Gott und will schauen, wie ich vor Gott gerade stehe, ohne Tricks und ohne Unüberlegtheiten.
Ja, bitte. Ich muss noch an Jakob denken dabei, als er vor Laban flüchtet, mit seiner gesamten Familie, den beiden Frauen, den vielen Kindern und so weiter und so fort. Und er dann von den Laban eingeholt wird. Und Laban sagt, ihr habt meine Götter gestohlen.
Wunderbar.
Und Rachel hatte heimlich die Götzen entwendet.
Richtig.
Und Jakob sagt, bei denjenigen, wo sie gefunden werden, der soll des Todes sein.
Ausgezeichnet.
Die werden zwar nicht gefunden, aber was geschieht? Rachel stirbt bei der Geburt von Benjamin. Es war kein Gelübde, aber es war ein gedankenloser, unwissentlich gesprochener Satz.
Wunderbar.
Und das zeigt für mich, die Kraft des Wortes hat immer diese Dimension eines Gelübdes.
Ja,
wir müssen unsere Zunge hüten, weil das quasi Schicksal schafft, was wir sagen und wie wir es sagen. Mhm. Und wir sagen so viel, so schnell, so gedankenlos. Und das ist, wir sind eigentlich immer im Tempel Gottes. Und es ist dieses Bewusstsein zu erwecken, dass das Gottes Antlitz immer vor uns ist.
Wunderbar. Richtig, Dankeschön.
Wie viele Worte, unbedachte Worte von der Tante oder von der Oma begleiten einen das ganze Leben?
Ja, richtig. Ja?
Unüberlegt.
Unüberlegt, was Gescheites.
Solche Sprüche.
Richtig. Ich kenne einen Menschen, mit dem ich Lebensberatung mache, der sagt mir, er wird nie vergessen, dass als seine Mutter ihm eines Tages mal sagte, also war er 12, aus dir wird nichts.
Ja.
Wissen Sie, wie schmerzhaft das ist? Das kennen Sie ja. Ja. Obwohl aus ihm was geworden ist. Aber es nagt immer noch, liebe Freunde und Freundinnen, in 14 Heiligen, manche Sätze, unüberlegte Sätze, auch in der Beziehung zwischen uns und unserem Nächsten, können uns unser Leben lang belasten. Aus dir wird nichts. Du wirst sehen, wo du landest. Und das hat ihn heute noch als 55-Jährigen nicht in Frieden gelassen. Wir arbeiten daran therapeutisch.
Die Indianer sagen, ein Wort ist wie ein abgeschossener Pfeil, das nicht mehr zurückkommt.
Ausgezeichnet. Ausgezeichnet.
Das gibt es auch im Islam.
Genau.
Das gibt es auch im Islam. Ja, scheint international zu sein.
Von den Indianern her.
Ja.
Darf ich dazu noch einfügen, dass wir jetzt heute noch in der bedrohlicheren Situation sind? Denn alle Worte, die wir inzwischen digital verbreiten, die können wir dann auch noch Jahrzehnte später nachlesen in ihrer Bitterkeit und Hässlichkeit.
Ja. Das stimmt. Und gerade über das Internet wird so viel Unfug vertrieben, so viel Unwahrheiten, gerade über Asylanten, wenn Sie da reinschauen, was da zusammengeschrieben wird und wie schnell das dann über den Erdball geht. Darum Vorsicht über die Macht des Wortes.
Eine Frage ich kenne mich mit dem Alten Testament nicht so gut aus wie Sie, aber hat es Gott gefordert, dass wir ein Gelübde üben?
Nein, überhaupt nicht. Nein. Gelübde ist immer eine freiwillige Angelegenheit. Manche Menschen, wenn sie spüren in einer Notsituation, dass ihnen zum Beispiel diese verschiedenen Menschen, auch in der katholischen Kirche, die spüren, ich bin im Sturm oder in einem Erdbeben oder ein wildes Tier und ich spüre, es tut mir gut, mit Gott in Beziehung in dieser Not zu treten und ihm etwas zu versprechen, wohl überlegt, in der Situation wirklich der Gefahr ausgesetzt sein, dann sagt das Judentum im 4. Buch Mose, darfst du Gott ein Gelübde versprechen, wenn es deine Beziehung mit Gott intensiviert und wenn es die Erleichterung verschafft. Aber wohl überlegt, wenn du spürst, ich bin in Not und brauche etwas, wovon ich weiß, ich kann es Gott als Dankbarkeit geben. Nicht um mit Gott ein Geschäft zu machen, sondern ich will Gott aus Dankbarkeit eine Kapelle hier bauen oder ich will ihm einen Teil meines Gehalts geben oder irgendwas anderes. Da darfst du ein Gelübde leisten, aber bitte mach es nicht unüberlegt. Wenn du siehst, die Gefahr ist nicht so, wie du denkst, dass sie sei, oder wie Jiftach, der das total unüberlegt macht, weil er einfach in Angst ist, in einer nebulösen Verfassung. Tu es bitte nicht.
Ich glaube, Gott ist sogar mehr dagegen, weil sonst würde er ja nicht sagen,
ausgezeichnet.
Dein Wort sei.
Wunderbar.
Ja.
Wunderbar.
Er lehnt es ja irgendwo ab.
Gott will das nicht, nur im Extremfall.
Ist nötig, wenn jemand echt ist, ehrlich.
So ist es. Genau. Wer wollte noch etwas sagen? Ich glaube,
noch oder nicht. Eigentlich nur gelobt, also oder... Um zu zahlen, muss man bezahlen, mit Geld bezahlen.
Ja, mit Zahlen heißt, leiste dein Gelübde. Wenn du gelobt hast, eine Kirche zu bauen oder eine Synagoge zu bauen oder gelobt hast, weiß ich, etwas zu geben, zahlen ist gemeint, leiste das, was du versprochen hast. Steh zu deinem Versprechen und sorg dafür, dass deine Beziehung mit Gott gerade ist. Das ist damit gemeint. Nicht nur das Geld, sondern die Beziehung, es geht ja hier um die Beziehung. Er arbeitet sich ja zu einer Beziehung mit Gott heraus. Und die Beziehung mit Gott soll intakt sein. Nicht Dinge vergessen und verschlampern, sondern wenn ich Gott etwas versprochen habe, dann soll ich es auch halten. Dann soll ich mit Gott im Reinen sein. Denn Gelübde soll wohl überlegt sein. Wenn ich schon eins leiste, und wie Rosa sagt, es soll nicht sein im Grunde, dann soll ich wirklich das Geschäft oder die Angelegenheit zu Ende bringen. Was möchten Sie noch sagen, gleich zum Text? Was sagt er noch? Gib nimmer dein Mund her, dein Fleisch in Sünde zu versetzen und sprich nimmer dem Boten ins Antlitz, dass es ein Irrtum gewesen sei.
Was sind das für Boten?
Bitte?
Was sind das für
Boten? Das sind die Menschen, die dich erinnern an deine Schuld. Aha. Menschen, die mitteilen, du hast noch eine Schuld zu leisten oder du musst ein Gelübde einfüllen. Du hast jemand versprochen, etwas zu erbringen. Dann sag nicht, nein, ich habe mich geirrt nach dem Gelübde. Sich nicht rausreden und sagen, das war gar nichts, ich habe mich da vertan. Ach, es waren die Umstände, die nicht gestimmt haben. Sondern wenn du etwas geleistet hast und der Bote Gottes ist damit gemeint, erinnert dich daran, dass du ein Gelübde erfüllen musst, dann steh dazu. Dann bringe die Geschichte sauber zu Ende. Weshalb soll Gott um deine Stimme grollen und das Tun deiner Hände zermürben? Das heißt, warum soll Gott dich belasten oder merken, dass da etwas nicht in Ordnung ist und du leidest darunter? Denn Gott möchte mit dir in sauberer, in friedlicher Beziehung sein, aber wenn etwas nicht in Ordnung gebracht ist, belastest du die Beziehung. Darum sorge dafür, dass deine Beziehung zu Gott, gerade wenn du in einer prekären Situation warst, in Ordnung gebracht wird. Und dann habe ich ihn unterstrichen, fürchte Gott. Ich wollte noch mit Ihnen sprechen. Was versteht das Hebräische unter Gottesfurcht? Darüber müssen wir unbedingt noch sprechen. Das ist nämlich etwas, was immer wieder...
Ehrfurcht.
Richtig, auch, aber nicht nur. Das wird im Christentum immer wieder missverstanden. Weil fürchte Gott hat ja was zu tun mit, ich fürchte mich vor dir. Bitte notieren, fürchte Gott ist nicht im Sinn von, ich fürchte mich vor der Nacht. Oder wenn die Vera Ness, die Tochter von Thomas, sagt, ich habe Angst, Papa, gib mir die Hand, da ist eine Schlange. Oder weiß ich, da ist ein Hund. Es ist nicht die Furcht vor irgendeinem Objekt, sondern fürchten, im Hebräischen heißt es Yirah. Das ist ein sehr markantes Verb. Und ich erkläre Ihnen, es hat was mit Ehre natürlich zu tun, wie Sie sagen, so eine Ehrfurcht. Aber es hat was zu tun mit Ergriffensein vor der Größe Gottes. Ich möchte noch mal sagen, das Wort fürchten in seiner tiefsten Etymologie hat nichts zu tun mit Furcht, mit dem deutschen Fürchten. Ich fürchte mich vor dir. Sondern es hat was zu tun, Ergriffensein vor dem Mysterium Tremendum, wie es die Mystiker des Abendlandes nennen, vor der Größe und vor dem Angesicht Gottes. Ergriffen sein, erschaudert sein vor etwas, was mich übersteigt. Und darum sagt er das ja auch hier. Er hat erkannt, ich muss mich letztlich vor Gott wirklich ergriffen zeigen. Gott ist etwas Großes, etwas so Großes verglichen, mit dem ich wirklich ganz kleine Nummer nur bin.
Und wenn ich Gott fürchten würde oder Angst vor jemandem hätte, dann könnte ich den doch gar nicht lieben.
Wunderbar. Wunderbar, was Sie sagen. Sie steigen in die Höhen der Erkenntnis Gottes in Ihrem Herzen. Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, sagt er in Sprüchen. Wunderbar, ich wiederhole, Rede. Gottesfurcht im jüdischen Sinn heißt nicht, ich fürchte mich vor dir. Papa, ich fürchte mich vor der Nacht, gib mir die Hand. Sondern es heißt im Innersten, wie Sie im Herzen, nicht im Kopf, im tiefsten Inneren im Herz als Sitz der Weisheit, spüren, dass da etwas ist, das nennen die Mystiker Mysterium Tremendum. Zu Deutsch das ergreifende Geheimnis Gottes. Mysterium Tremendum können Sie gern notieren, ist ein großer Begriff in der mittelalterlichen Philosophie, bei Eckhart etc. Und das bedeutet, Gott ist etwas Geheimnisumwittertes. Gott ist und bleibt etwas Geheimnisumwittertes. Und wenn wir das in uns spüren, dass Gott majestätisch, ergreifend, überwältigend ist, dann sind wir in einer Beziehung mit ihm. Und das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, der uns hier vermittelt. Das verstehen viele nicht, wenn sie denken, naja, nur Furcht. Auch Ehrfurcht ist dann nur die erste Stufe. Ehrfurcht ist die erste Stufe dazu. Und dieses Ergriffensein, dieses völlig Überwältigtsein von Gottes Größe, die alles umfasst und die mein Leben im Griff hat, das ist der Hintergedanke dieser Yirah, dieses hebräischen Wortes, das hinter der Furcht steht. Und Ehrfurcht ist der erste Schritt dazu. Und weiter geht es mit einem wirklichen Überwältigtsein. Alle großen Mystiker, ob sie Hildegard von Bingen nehmen, ob sie Meister Eckhart nehmen, alle jüdischen, alle christlichen großen Mystiker, auch die Sufi-Meister im Islam, sprechen davon, dass sie früher oder später zu einem Punkt des Sprachlosseins gekommen sind. Es ist ein Moment des Sprachlosseins vor dem gewaltigen Mysterium Tremendum. Ein Moment des totalen Sprachlosseins, wenn Sie bei einem Sonnenuntergang oder bei einem Sonnenaufgang oder bei einem Essen, wie er sagt, beim Essen dann trinken, auf einmal merken, da ist Gott, der für mich sorgt, obwohl ich ihn nicht greifen bzw. begreifen kann, weil er ja so groß ist. Er ist bei mir. Das spürt Salomo immer mehr.
Das ist auch was Martin Buber
Wunderschön. Am Berg Elia, was jemand vorhin ansprach, was Sie vorhin verwechselt haben, ja, ja. Als Gott ihm erscheint, 1. Könige 19, da erscheint ihm ja Gott oben, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern wie Buber übersetzt, in einem leisen, Säuseln, sagt Luther, in einem leisen, verschriebenen Schweigen, sagt Buber. Ein Kol de Mamadaka heißt es im Hebräischen. Kol de Mamadaka, das ist ein schwieriger hebräischer Ausdruck. Den gibt Buber wieder mit einem leisen, verschwebendem Schweigen. Lassen Sie das mal zu, wie gewaltig das ist. Ein Staunen. Ein leises, verschwebendes Schweigen. Das kann ergreifender sein als jede Erdbombe, als jedes Erdbeben. Und das widerfährt Elia am Berge Karmel. Am Berge Horeb, pardon. Horeb pilgert vom Berge Karmel aus. Gott nicht in der Gewalt, nicht in der Explosion, sondern in einem leisen, ganz leisen, dahinschwebenden Schweigen. Wer möchte noch etwas sagen zu dem Paragraphen, dem noch etwas klar geworden ist, bevor wir weiterlesen? Achten Sie noch auf den Satz auf 397. Oberhalb des Hohen ist ein Höherer der Wächter. Den Satz habe ich Ihnen doppelt unterstrichen. Merken Sie, was er erkennt? Ist das nicht wunderbar? Oberhalb des Hohen.
Ich habe das nur verstanden.
Sagen Sie es mal in Ihren Worten.
Beamtenherrschaft. Also jeder Beamte hat ein über sich.
Richtig. Aber wie meint es Salomo? Ja. Können Sie es in Ihren Worten wiedergeben?
Ist ein Höherer der Wächter und der Höhere über ihnen. Ja, also der Höhere ist wohl dann Gott. Also
richtig.
Der Höchste ist letztlich noch der Höhere über den hohen Beamten. Oder,
richtig. Oder, wie immer. Oder den Engeln. Die Engel können wir auch sagen. Die Engel sind ja, ja die höheren Wächter und über allen Engeln und nochmal Engeln ist Gott Vater.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ein ganz wichtiger Satz.
Mir ist gekommen dabei, dass es dann jemand hat Gewalt, also sprich jetzt Gewalt im Sinne von ja, Recht ausführen oder Recht ausüben, aber es gibt einen, der ist mächtiger,
genau.
Der ihm diese Gewalt überhaupt gibt.
Ich bin so dankbar für das, was ich...
Wer hätte diese Gewalt, wenn sie die nicht von oben gegeben wäre?
Wissen Sie, dass Sie brillant sind? Bitte sagen Sie es nochmal. Nochmal zum Genießen. Nochmal zum... Hören Sie bitte zu, was die Dame... Das war so schön, sagen Sie es noch.
Es gibt keine Gewalt, wenn sie die nicht von oben gegeben wäre. Also gibt es oberhalb noch einen mächtigeren, einen gewaltigen, einen höheren.
Sie qualifiziert für jedes jüdische Lehrhaus. Das war brillant. Denn er will damit sagen, selbst wenn jemand Macht über uns ausübt, die Macht kommt ja von jemandem, die kriegt er doch nicht aus seinen Fingern. Sondern selbst wenn jemand über mich ausübt, Macht, einer, der über mir sitzt, die Macht kann er nur bekommen, weil ein anderer ihm diese Macht gibt. Und wer ist der oberste Ermächtigende? Das ist Gott. Das ist der Höchste der Höchsten der Höhen. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis, wenn Sie dazu kommen. Noch dazu ein Mann vom Format Salomo, der ja schon eher ein großer Mann war. Er war ja der mächtigste Mann in damaligen Palästina. Sie wissen ja, was wir ja gesagt haben. Ich war mächtig, sagt. Ich hatte Macht, ich hatte Rosse, ich hatte Reiter, ich hatte Gold, Silber, Frauen, alles. Und wenn ein Mann dieses Formats, und dieser Größe sagen kann, Moment einmal, letztlich bin ich verglichen mit dem Allermächtigsten, so eine kleine Nummer, dann ist das Größe. Wenn Sie als Mann mit so viel Macht und mit so viel Reichtum und mit so viel Einfluss sowas sagen können, dann ist schon der Punkt der Demut, möchte ich sagen, und der Dienstbarkeit erreicht.
Er kennt an, dass es Gnade eigentlich ist.
Wunderbar. Dass er König werden konnte, ist Gnade. Dankeschön. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt heute. Dass er dieser Mann sein konnte mit Reichtum, mit 1000 Frauen im Harem, wie es im 1. Könige heißt, und mit dem Gold und Silber und Rosten und Platin, all diese Geschichten, erkennt letztlich, all das ist ja nicht meine Leistung. Ich war Sohn eines Königs und dementsprechend bin ich in eine Thronfolge gekommen, ist ja nicht seine Leistung. Er war Sohn des Königs David und er war der Erbe. Nach den vielen Streitigkeiten in seinem Hause wurde er eingesetzt als Thronfolger und dementsprechend wurde ihm das gegeben. Aber aus dem Nichts heraus hat er das nicht geschaffen. Dieses Thema der Creatio ex nihilo, kennen Sie dieses Thema? Creatio ex nihilo heißt Schöpfung aus dem Nichts. Und das Judentum sagt, so wie das Christentum, Schöpfung aus Nichts ist nur Gott vorbehalten. Nur Gott kann Creatio ex nihilo, etwas aus Nichts schaffen, Gold, Silber, Menschen, das kann nur Gott. Wir können immer nur aus etwas Vorhandenem etwas Neues erschaffen. Weiß ich, aus Ausgangsrohstoffen stellen wir Autos her oder das Haus her. Aber aus dem Nichts etwas erschaffen, das auf einmal ein Mensch wird, eine Pflanze wird, ein Tier wird, was im sechstägigen Schöpfungsprozess steht, Gott spricht und es wird, der Mensch, die Tier, die Pflanze, das kann nur Gott. Und er ist an dem Punkt angekommen, in dem er durch tiefes Nachdenken, das natürlich mit Schmerz einhergeht, mit seiner bitteren Enttäuschung, er ist an dem Punkt angekommen, an dem er sagt, Moment mal, von wem habe ich denn das alles? Wer hat mir das alles gegeben? Wer hat überhaupt alles geschaffen? Wer verteilt überhaupt alles im Leben, dass da ein Arm der andere reich ist? Wer macht denn das alles? Wer ordnet denn das alles? Wer befristet denn, dass ich mal reich, mal arm bin, mal jung, mal alt? Wer macht das alles? Das ist der eine oberste Schöpfer. Dazu ringt er sich durch. Das ist ein ganz tiefer Prozess eines sich Durchrings. Das geschieht nicht durch einfach locker luftige Nachdenkensvorgänge, sondern er war wirklich in einer tiefen Krise, modern Deutsch gesprochen. Er war in einer tiefen Sinnkrise, gibt aber nicht nach, schmeißt sich nicht hin oder gibt sich nicht die Kugel oder betäubt sich mit Tabletten, sondern sagt, nein, ich glaube daran, dass ich durch diese Krise zu einer neuen Erkenntnis kommen werde. Darum ist dieses Buch ja so großartig. Bitte.
Ich habe da zwei Worte von der Frau da gehört, Macht und Gewalt.
Ja.
Und die haben mich angesprochen. Es wird teilweise auch manchmal ein bisschen so dargestellt, ich rede jetzt nicht von hier, weil ich finde, dass Gott nicht unbedingt, es ist ein Unterschied zwischen Macht, die kann positiv und negativ sein, und Gewalt klingt eher schon ein bisschen nach negativ.
Ja.
Also ich empfinde eigentlich mehr, dass Gott eigentlich das machen kann, was er für richtig hält.
Richtig.
Dass ich eigentlich gar nicht darauf Bezug machen kann. Ich kann nur zu ihm kommen.
Ja.
Aber ich mit dem Wort Gewalt bin ich da.
Gewalt ist, da haben Sie recht, Gewalt ist negativ konnotiert und Macht steht Gott. Wir sind oft gewaltsam. Ja. Wir sind oft gewalttätig, wir Menschen. Gott übt Macht aus. Und Gott steht es ja zu, Gott Macht auszuüben, denn er ist ja der Höchste über Höhen. Er ist der Höchste, ihm steht es zu, Macht auszuüben. Wunderbar, liest du noch ein Stück weiter vor. 397 unten, wir haben hier noch etwas Zeit. Der Schlaf, mach mal einen Sprung unten zu. Der Schlaf ist dem Dienenden süß, wenn Sie das gerade uns vorliegt. 397 unten,
der Schlaf. Der Schlaf ist dem Dienenden süß, ob er wenig, ob er viel aß. Des Reichen Sachsamkeit aber, sie lässt ihm keine Muße zum Schlafen. Ein Übel wehst, leidhaft, ich sah es unter der Sonne. Reichtum wohlbewacht, seinem Besitzer zum Übel. Geht durch ein übles Geschäft jener Reichtum verloren, und er hat einen Sohn gezeugt, bleibt kein Etwas dem in der Hand. Gleich wie er dem Leib seiner Mutter entsprang, nackt wird er wieder gehen, wie er kam. Nicht ein Etwas hinwegtragen um seine Mühe, das mitginge in seiner Hand. Und auch dies ist ein Übel leidhaft. Gleichlaufs, wie er kam, wird er gehen. Und was für ein Vorteil hat er, dass er sich müht in den Wind. Auch ist er all seine Tage im Finstern.
Der Reiche ist immer noch die Rede vom Reichen.
Lässt viele sich's verdrießen, dazu sein Leiden und Groll. Das ist's, das ich ersehen habe, ich das Gut, das schön ist, zu essen und zu trinken und Gutes zu besehen, in all seiner Mühe, damit einer sich müht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch all jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Rüstzeug gab und ließ ihn dessen walten, davon zu essen, sein Teil heimzutragen und sich in dieser seiner Mühe zu freuen, das ist Gabe Gottes. Denn nicht viel wird er seiner Lebenstage gedenken. Denn Gott ist's, der der Freude seines Herzens willfährt. Ein Übel wehst, das ich sah unter der Sonne, und viel ist dessen über den Menschen. Ein Mann, dem Gott Reichtum, Rüstzeug und Ehre gibt, und keins mangelt in seiner Seele von allem, was er mag begehren, aber nicht lässt er Gott ihn walten, aber nicht lässt Gott ihn walten, davon zu genießen, denn ein fremder Mann, genießen darf er es. Dies ist ein Dunst und ein übles Leiden ist das.
Dankeschön. Wieder kurz reflektieren. Er wiederholt einiges, das wir schon kennen. Versuchen Sie nochmal zu schauen, was er in Bezug auf Gott sagt. Ich habe ihn ja unterstrichen. Immer wieder kommt das Thema das Gute. Immer wieder ein neues Leitwort, das Gute. Es geht ihm wirklich um das Gute im Leben. Und ich möchte betonen, das Gute, damit es nicht verloren geht im Raum, das Gute ist, wenn ich mich mit Gott in Verbindung setze und so wie er in meinem Wirken Gutes sehen kann. Dazu erforderlich ist natürlich die Demut. Sie erinnern sich, immer wieder haben wir gesagt, wenn Gott schöpft, nennt er jeden Tag gut. Und mein schöpferisches Dasein, mein Essen, mein Trinken, mein Wirken, als eine Gabe Gottes, ihr nennt das ja deutlich, eine Gabe Gottes, als ein Gottgegebenes sehen, das ist das Gute. Also nicht über die Ziele hinausschießen. Hier spricht sich Salomo gegen eine Selbstüberschätzung, gegen Maßlosigkeit, sondern für Maßhalten. Das Maßhalten führt mich dazu, Gott zu erkennen. Wenn wir kurz auch über diesen Text reflektieren, und wenn Sie etwas sagen möchten, gerne. Sprich 396, 397 und 398 bis zu dem Punkt, an dem wir eben von hörten. Einfach kurz reflektieren und wenn Sie möchten, Ihres beitragen.
Ich denke, das will heißen, das letzte Hemd hat keine Taschen, aber er kann nichts mitnehmen.
Zum Beispiel.
Außer das, was er gelernt hat, was er in seiner Seele hat.
Wunderbar. Sagen Sie es nochmal, das war so schön und so zutreffend.
Ja, er kann nichts weiter mitnehmen, als das, was er in seiner Seele hat.
Und ich möchte das gern aufgreifen. Das Judentum sagt wirklich, was du mitnimmst in die andere Welt, in die Jenseitigkeit, wie auch immer sie die andere Welt nennen, Ewigkeit, sind nur deine inneren spirituellen Schätze. Sie kennen ja auch in der Bergpredigt, das hatten wir neulich in Schwarzenberg, wo dein Herz ist, da ist dein Schatz. Beziehungsweise wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und Jesus sagt das ja auch, Sie kennen es doch aus dem Neuen Testament, häuft nicht, oh Schätze, auf Erden, die Motten fressen sie. Kennen Sie doch bitte. Da decken sich zwei große Juden, der Jude Salomo, 950 vor und Jesus um die Zeitenwende. Zwei große Juden sagen, häufe nicht Schätze, die Motten fressen sie weg und nichts bleibt übrig. Sondern da, wo dein Herz ist, Herz unser Thema ja auch, wo deine Einsicht ist, wo deine Begegnung mit Gott ist, da ist dein größter Schatz. Den kann dir niemand nehmen. Ich sage immer, der ist inflationsgeschützt. Meine Liebe zu Gott und mein Dienst am Nächsten ist inflationsgeschützt. Da kann mir keine Steuer was nehmen und da kann mir keine Inflation etwas wegfressen. Mein Schatz, meine Liebe, mein Dienst an Gott, was wir hier haben, die Dankbarkeit und der Dienst, die sind inflationssicher. Und die nehme ich mit, genau wie die Dame eben sagte. Das ist goldrichtig, das Judentum leitet das daraus ab. Und Jesus war Jude. Und Jesus sagt es in seinen Worten in der unsterblichen Bergpredigt, Berglehre, überdeutlich. Horte nicht Dinge, die vergehen. Du nimmst nichts mit, was du in deinem Herzen mitnimmst, ist die Demut und die Dankbarkeit und die Beziehung zu Gott. Die nimmst mit, die ist ewig, die ist unsterblich. Liebe, Glaube, Paulus sagt es ja in seinen Worten, 1. Korinther 13 ja auch, darum bleiben übrig, Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die größte unter ihnen ist die Liebe. Bitte, da haben Sie drei Juden, liebe Brüder und Schwestern, Sie haben drei Juden in der Heiligen Schrift, die alle den gleichen Tenor aussprechen, dass die unsterblichen Werte, Liebe, Glaube, Hoffnung, Vertrauen, diese unsterblichen Werte, die bleiben, alles andere vergeht. Drei Juden sagen das in Überdeutlichkeit. Und zwar drei Juden, die durch bittere Erfahrungen des Lebens, durch schmerzhafte Erfahrungen des Lebens sich dazu durchringen mussten. Bitte, Thomas.
Ja, ich sehe da noch eine andere Übereinstimmung zwischen Jesus und Salomon, wo es um das Auge geht. Wo Jesus sagt, reiß es aus, wenn es dich ärgert, wenn es dich auf den falschen Weg führt. Und hier heißt es ja auch zunächst bei Kohelet, was meine Augen alles wünschten, nicht versagte ich es ihnen. Also die Kraft der Verführung dieser materialistischen Anziehung hängt mit dem Auge zusammen. Wir sehen sozusagen die reizende Oberfläche.
Wunderbar.
Frau oder Besitz oder Gold oder was auch immer. Und es verlockt uns dann mit dieser Habgier, mit dem Zugriff, der Bemächtigung.
Richtig.
Und da sitzt das Ego hinter dem Auge
und
nistet sich im Herzen ein.
Eben.
Und das ist dann die Heilung. Deswegen, ich habe mich gefragt, warum sagt er immer, ich ersehe das Gute.
Wunderbar, dankeschön.
Weil wenn ich das Herz heile, wenn
Wunderbar.
Das Gott verbunden ist, dann heile ich auch mein Sehen.
Wunderbar, ich danke dir, lieber Thomas, ein Höhepunkt in unserem Seminar. Sehen hat man doch schon vorhin. Es gibt einen Unterschied, liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Freunde und Freundinnen, zwischen äußerem Sehen mit den fleischlich vergänglichen Augen und dem inneren Sehen. Sie kennen doch Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen verborgen. Große Männer, auch Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince, sagt das auch. L'essentiel est invisible pour les yeux. Das Wesentliche, Glaube, Liebe, Hoffnung etc., ist für die äußeren fleischlichen Augen unsichtbar. Dankeschön. Und er sagt ja selbst, ich war gierig, die Augen, das muss ich haben, das, dies. Und dann sagt er, nein, ich stehe dann da und habe gar nichts davon, weil ich frustriert rausgehe, denn ich merke, das innere Sehen, Dankeschön, das innere Auge, das innere Sehen sieht was ganz anderes. Das will den Dienst an Gott, das will die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott, und wir sind in einem katholischen Haus, ist die tragende Stütze meines Lebens. Er sagte nicht, ich will gar kein Reichtum haben oder kein Wohlvermögen, aber die Basis muss die Beziehung zu Gott sein, aus der fließt alles andere. Wenn die Beziehung mit Gott nicht stimmig ist, wenn ich mit Gott nicht im Reinen bin, in Übereinstimmung, ich liebe das deutsche Wort Übereinstimmung, Übereinstimmung, eine Stimme mit Gott bin. Wenn mir 1000 Stimmen toben, ich will, ich brauche, ich muss, und ich nicht mehr mit Gott in Übereinstimmung bin, eine Stimme mit Gott bin, dann wird mein Leben nicht funktionieren. Dann wird mein Leben keine Frucht bringen. An ihren Früchten sollte sie erkennen, sagte der Jude aus Nazareth. Man wird mein Leben nicht die wirklichen Früchte bringen, die mir die Erfüllung geben, die ich brauche, nämlich den inneren Reichtum. Möchte noch jemand ergänzen? Sie noch was beitragen? Tragen Sie alle bei. Wir gehören alle in eine Gemeinschaft. Jeder Beitrag ist wichtig. Die Dame. Ein bisschen laut.
Also was Sie gesagt haben, das war jetzt so wunderschön, das passt jetzt nicht so, es passt und passt nicht. Aber ich darf mich trotzdem freuen an Essen und Trinken.
Sollen Sie sogar, sagt er doch. Sie sollen doch, freu dich doch am Essen und Trinken. Ja.
Also wir können doch im Brot und Wein Gott begegnen.
Natürlich. Also meine, das ist doch heute Abend wird Elmar Kurzin mit uns Brot brechen. Sie kennen das ja, die Eucharistie. Sie sollen sich freuen daran. Wunderbar. Thomas, darf ich bitten, dass du deinen Gedanken mit dem inneren, mit dem äußeren Auge in deinen Worten nochmal sagst, für uns alle. Weil das so schön war, für uns alle. Thomas, bitte. Nochmal, was sättigt das innere Auge nicht und was sättigt das innere Auge? In deinen Worten.
Das innere Auge, das Herzauge oder der Herzsinn, das kommt ja gleich auch noch hier in Bubers Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wie das Hebräisch heißt, das würde mich auch interessieren. Mhm. Ja, gesättigt wird es durch die Anschauung Gottes.
Und richtig.
Sagen wir mal auch des Gottesreiches, das überall in der Schöpfung da ist. Mhm. Wenn wir es nicht einfach nur verwerten, instrumentalisieren, missbrauchen, ausnutzen, ausbeuten und so weiter und so fort. Das ist aber das äußere Auge.
Richtig.
Das mit Habgier und Eifersucht und Besitzergreifung,
Kontrolle,
Anhäufung, aber gleichzeitig Verschwendung, Vergeudung, das ist ja dieser Teufelskreislauf auch, kommt gleich auch noch im Kohelet. Je mehr wir haben, desto mehr verbrauchen wir und desto mehr Leute sind da, die darum konkurrieren.
Und jetzt will ich Ihnen etwas Wunderschönes sagen. Ich möchte Ihnen noch ein Buch empfehlen für Montag, noch ein schöner Gedanke. Kennen Sie Erich Fromm? Erich Fromm? Ja. Erich Fromm hat ein Buch geschrieben, wer kennt das?
Haben oder Sein.
Was? Haben oder Sein. Die Kunst des Liebens. Ja. Und dann hat er ein Buch geschrieben, wer kennt das? Haben oder Sein. Haben oder Sein. Darf ich, wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Bitte holen Sie sich das am Montag im Buchladen. Ich empfehle es Ihnen. Ein Jude, Erich Fromm, hat ein Buch geschrieben, Haben oder Sein. Notieren Sie es bitte. Ich empfehle es Ihnen vor 50 Jahren. Haben, nicht die Kunst des Liebens, war sein Welterfolg. Und dann kam sein großes zweites Buch, Haben oder Sein. Bitte holen sich das am Montag früh in der Buchhandlung. Es ist der Gewinn Ihres Lebens. Da geht er genau auf das Thema ein. Wie definiere ich mein Leben? Indem ich sage, ich habe 1 Million oder ich bin ein liebevoller Mensch für 10 Kinder. Was ist Reichtum, sagt er. Was ist Reichtum? Indem ich sage, ich habe 1 Million oder 60 Milliarden. Wobei Bill Gates ja auch Gutes tut, nebenbei gesagt. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich habe 1 Million. Ich bin ein besserer Mensch. Ich habe eine Yacht in Monaco. Ich habe eine Villa am Starnberger See. Ich bin ein besserer Mensch. Also ich habe eine Villa. Und Erich Fromm, genau wie Salomo, sagt, nicht das Haben definiert dich, das Sein definiert dich. Wie, Salomo? Wer bist du? Wer bist du? Was tust du? Wie definierst du dein Sein? Wie gehst du mit 10 Kindern um? Wo bist du liebevoll zu den Nackten, zu den Armen? Was Jesus ja auch sagt. Wie viel Nackte hast du angezogen? Wie viele Arme vorne in Bamberg Innenstadt hast du eine Almose geschenkt? Das fällt so schwer manchmal in unserer verrückten Zeit, in der alle nur geben, haben wollen. Haben, haben, haben. Wie viel hast denn du? Wie viele Weihnachtsgeschenke kriege ich denn? Mama, was kriege ich geschenkt? Was kriege ich zu Weihnachten? Nicht, was gebe ich zu Weihnachten? Was kriege ich denn? Wie groß ist mein Wunschzettel? Und da kommt Salomo. Und da kommt Jesus und da kommt Erich Fromm und sagt, nur über das Sein wirst du am Ende deiner Tage Fülle und Erfüllung haben und tiefe Befriedigung. Das Haben bleibt ja nicht. Wer unten sagt, ein Übel weht das Reiche und der Sonne, der Mensch häuft Eigentum und der Reiche sagt, er selbst hatte die ganze Nacht Sorgen, was bleibt denn von meinem Reichtum und kommt niemand und bestiehlt meine Villa am Starnberger See? Er sagt, der Reiche hat hier nur Sorgen. Wie kann ich meine 60 Milliarden nochmal vermehren? Wie mache ich daraus 120 Milliarden? Und wie kann ich sie schützen vor der Steuer? Stichwort Steuerflüchtlinge, haben Sie doch mitgekriegt, was alles in Deutschland läuft. Der arme Uli Hoeneß, das tut mir leid, aber Sie haben es ja mitgekriegt, Uli Hoeneß. Wie viel muss er der Steuer bezahlen? Sitzt er im Knast mit seinen Millionen. Geld macht verführerisch und Geld macht korrupt. Das ist leider ein Thema, liebe Brüder und Schwestern. Geld macht sie kaputt. Das Geld macht den Menschen kaputt, schon zur Zeit Salomos. Und je früher wir anfangen zu erkennen, dass wir Geld zwar brauchen, um zu essen und zu trinken und um unser Leben zu versorgen, das ist keine Frage. Aber wenn wir aufhören, Geld ein Götzen zu machen, ihr könnt nicht 2 Herren dienen, sagt Jesus bitte. Jesus sagt in der Berglehre, ihr könnt nicht Diener 2er Herren sein. Entweder der Mammon oder Gott, bitte. Der Jude Jesus sagt es auch deutlich. Sie sehen, wie sich beide großen Männer berühren. Entweder Gott oder Mammon. Aber du kannst nicht nach dem Mammon jagen, noch eine Villa und noch 20 Millionen Kostüme und Parfums und zugleich Gott dienen wollen. Es geht nicht. Du musst dich entscheiden. Bitte, noch eine Bemerkung?
Mir ist der folgende Gedanke gekommen, und zwar, ich habe das mal gehört, vielleicht war das auch in einem Vortrag, und zwar das Tun-Ergehen-System. Das hat doch einen ganz bestimmten Namen. Kommt es nicht aus dem Alten Testament?
Nein, so können Sie es nicht sagen. Ich weiß, was Sie meinen. Unbedingt gut, dass Sie das... Tun-Ergehen heißt die Werkgerechtigkeit. Das heißt, man hat uns Juden im Laufe von 2000 Jahren unterstellt, wir müssen uns die Beziehung mit Gott erarbeiten. Wenn wir Gutes tun, hart arbeiten, dann ist Gott gut zu uns. Und wenn wir nicht Gutes tun, dann ist Gott böse mit uns. Das ist ein Missverständnis, so wie man uns Juden unterstellt hat, ihr habt, Jesus Christus ans Kreuz geschlagen. Das stimmt nicht. Gut, dass Sie das einwerfen. Das nennt man Tun-Ergehen. Es ergeht mir so, wie ich mich tue, wie ich mich verhalte. Und da hat man uns Juden unterstellt, wenn ihr hart malucht, erarbeitet ihr euch ja die Beziehung mit Gott. Das stimmt nicht. Sondern ein Jude und ein Christ sind gefordert, für Gott da zu sein, aber aus Liebe und aus Erkenntnis, nicht aus Verdienstüberlegungen. Noch einmal, damit es klar für Sie wird. Ein Jude erarbeitet sich seine Beziehung mit Gott nicht, sondern weil er Gott liebt, will er Gutes tun. Jesus sagt das ja auch. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Steht ja auch in der Berglehre. Und dementsprechend tun wir etwas, damit wir von Gott aus Liebe durch Gott zu uns einen Lohn bekommen. Eben. Sie wollen, sagen Sie es uns einhalten. Ich will das auch hören.
Ich wollte nur sagen, dass Sie auch
über die Bergpredigt, Moment, eins nochmal.
Bitte? Über die Bergpredigt so viel reden, das gefällt mir.
Ich danke. Ich danke dir. Ich hatte letzte Woche ein komplettes Seminar in Schwarzenberg. Ein komplettes Seminar, 4 Tage lang. Schauen Sie im Internet, können Sie auch künftig machen. Da haben wir eine ganze Periode nur über die Berglehre gesprochen. Ich nenne sie ja Berglehre, weil er auf dem Berg sitzt und lehrt. So heißt sie eigentlich, mein Vater nannte das schon. Und da haben wir diese wunderbaren tiefen Gedanken mit der Tora in Übereinstimmung gebracht. Danke für das Kompliment. Okay, jetzt müssen wir noch ein Stück weiterlesen. Darf ich bitten, noch ein Stück? Oder vielleicht mal die fränkische Stimme möchte ich. Die Fränkin, die Nürnbecherin. Auf Seite 399 möchte ich die Nürnbecherin hören, was je ward, die Nürnbecherin.
Ah ja. Also was je ward, vorlängst war ausgerufen sein Name und man weiß, dass er, der Mensch,
Adam, da nennt er ihn deutlich,
der vom Ackerboden ist,
wichtiger Satz,
und vermag nicht zu rechten mit ihm, der stärker als er ist. Ja, denn es west der Reden mehr, die den Dunst mehren. Welch einen Gewinn hat der Mensch? Denn wer weiß, was für den Menschen gut ist im Leben? Die Zahl der Tage seines Dunstlebens hindurch, die er vertut? Schattengleich? Nämlich, wer meldet dem Menschen, was nach ihm sein wird unter der Sonne?
Und darum habe ich 2 Pfeile gemacht, weil das direkt übergeht in folgende Überlegung Salomos.
Ein Name ist besser als gutes Salböl und der Tag des Sterbens als der Tag der Geburt.
So, das ist ein ganz harter Satz, ein ganz harter. Jetzt möchte ich mal wissen, wer bei Ihnen tief nachdenkt. Was meint er, wenn er sagt, ein Name, ein guter Name ist besser als gutes Salböl und der Tag des Sterbens ist besser als der Tag der Geburt? Wer denkt mit mir richtig tief im jüdischen Lehrhaus nach? Wer kann mir den Satz erklären? Wer kann ihn erklären?
Salböl ist immer König.
König?
Also die Salbung des Königs.
Und warum ist ein guter Name besser?
Du musst kein König sein, sondern du musst ein Ansehen haben. Du musst ein guter Mensch sein. Du musst einen guten Namen haben.
Und warum ist das besser?
Besser als wenn du gesalbt bist, kannst du ein schlechter Mensch sein.
Also wunderschön.
Salomon war ja ein schlechter Mensch.
Als Name. Genau. Und was ist der Unterschied zwischen ein Parfum von Dior oder was man damals hatte, Rosenessenzen und Nardenöl? Sagt ihr, was ist der Unterschied, wenn ich mich zu parfümiere? Und Sie wissen, im Orient hatte man feinste Düfte natürlich. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann oder einer Dame zur Zeit Salomos, die sich mit feinsten Kostümen und feinsten Parfums einhüllt und einem Menschen, der einfach einen guten Ruf hat?
Der gute Ruf bleibt.
Dankeschön.
Das andere, das vergeht nach...
Das
Dankeschön, Sie haben es erfasst. Ja. Wiederum das Thema, schreiben Sie es auf, Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit. Wenn ich Sie bitten darf, aufzuschreiben. Vergänglichkeit, wieder immer das Thema. Vergänglichkeit des Duftes, das schönste Parfumduft. Von Dior oder Chanel oder damals die feinen Salbenmacher Israels. Jeder Duft vergeht und das wissen Sie ganz genau. Duft und Dunst sind dicht beieinander, wenn Sie es notieren. Ja. Duft und Dunst, auch in dem Deutschen. Mhm. Duft und Dunst vergehen ruckzuck. Das schönste Dior-Parfum ist nach einem Tag weg. Aber der gute Name, wenn Sie sagen können, ich, wo leben Sie?
Nürnberg.
Wenn der Nürnbecher ein Gutes tut, wenn Sie in Nürnberg den Ruf haben, ich tue Gutes, ich helfe Armen, ich helfe Asylanten, den armen Syrern, ich habe Asylanten ein Haus gespendet oder wer, oder was, oder ich nehme sie, lade sie jeden Mittag zum Essen ein. Dieser Ruf wird Sie Ihr Leben lang begleiten. Der geht nicht kaputt. Der verdunstet nicht. Und das ist das Größte, das Große. Alle Äußerlichkeiten, die Zuparfümierung, die Kleider, vergeht alles. Jesus sagt das auch. Die Motten fressen es auf. Aber Ihr guter Ruf, wenn Sie in Nürnberg die Nackten kleiden, dieser Ruf wird Sie bis zu Ihrem Tod und sogar in die andere Welt begleiten. Das finde ich so großartig an diesem Satz.
Aber der Tag des Sterbens ist besser als der Tag der Geburt.
Das will ich von Ihnen hören. Was ist darin tief?
Ich denke, wenn ich geboren wäre, dann habe ich auf der Erde dieses ganze Leid, diese Versuchungen, diese schillernde, glitzernde Welt,
wunderbar,
die mich verführt.
Wunderbar.
Und wenn ich sterbe, habe ich es hinter mir. Und wenn ich gut gelebt habe, dann habe ich ja die Hoffnung, dass ich einen guten, gerechten Richter mit Barmherzigkeit
bin. Sie sind eine große Nürnbecherin. Eine große Nürnbecherin. Ich liebe das Wort Nürnbecher. Ich kann nur erwähnen Fränkisch.
Nürnberg.
Ach so, Nürnberg muss ich sagen.
Nürnberg.
Nürnbercherin.
Nürnberg.
Sie sind ein Nürnbercher.
Ja.
Okay. Sie sind frei ein Nürnbercher. Frei kann ich doch auch sagen. Frei. Aber frei sagt doch der Franke immer. Sie sind frei ein Nürnbercher. Ich kann dir nur ein paar Fetzen. Ich liebe diese paar Fetzen. Aber fränkisch ist es doch. Man kann doch als Franke sagen, Nürnbercher.
Das sind halt A-Franken.
Ja, für mich sind alle Franken eins. Wissen Sie, ich bin Ausländer, ich kann nicht unterscheiden zwischen Mittel- und Ober- und Unterfranken. Ich weiß es, aber bitte, aber ich bin der Ausländer und ich bin froh, dass ich Aveng Fränkisch überhaupt kann. Fei. Aveng Fränkisch kann. Und jetzt möchte ich noch von Ihnen wissen, dass Sie mir noch sagen, warum ist der Tag des Sterbens, wenn Sie ganz tief schauen, warum ist der Tag des Sterbens aus seiner Sicht besser als, neben dem, was unsere Nürnbecherin sagte, warum ist der besser als der Tag des Geborenwerdens? Ich möchte noch einen Gedanken hören. Bitte, ich brauche Moment erst.
Das Resultat des Lebens ist zu sehen.
Große. Führen Sie es noch ein bisschen aus, bitte.
Ja, weil da das Resultat, weil da die Lebensinhalte zum Tragen kommen und vielleicht für den Weg zum Göttlichen zu gehen sind, als bei der Geburt war alles noch vor.
Wunderbar, Sie sind erleuchtet. Genau dafür, sagen Sie noch was?
Ich bin noch nicht ganz so weit. Also,
was fügen Sie Ihres hinzu?
Ich habe meine Geburt noch irgendwie, trotz allem, was ich erlebt habe. Also,
sagen Sie aber, was bedeutet der Satz für Sie? Wir sind immer noch beim Satz. Wie verstehen Sie den Satz? Ich finde, das ist richtig. Was sagen Sie?
Übergeben.
Bitte?
Ich kann mich übergeben einer Größe.
Am Ende. Wunderbar, das ist auch das, was ich sage. Und jetzt sage ich Ihnen, Sie haben beide recht. Und das jüdische Denken sagt, nicht, dass das Leben weniger wertvoll ist. Natürlich ist es schön, wenn du geboren wirst. Aber das Judentum sagt, wenn Sie geboren werden, sind all Ihre Erfahrungen des Lebens noch offen. Wenn ein Kind geboren wird, wissen Sie nicht, was mit dem Kind passiert. Das Kind kann an Krebs sterben. Es kann furchtbare Dinge passieren. Es gibt ja Leukämie bei Kindern. Das Kind kann Härten bekommen. Das Kind kann Krankheiten bekommen. Das Kind kann, weiß ich, auf die schiefe Bahn geraten, ein Mörder werden, ein Terrorist, ein Verbrecher. Da wissen Sie noch lange nicht, was mit dem Kind wird. Wenn Sie aber auf dem Todesbett liegen, dann ist Ihr Leben bekannt. Dann wissen Sie genau, der Nürnbecher zum Beispiel war ein Wohltäter. Die Fakten Ihres Lebens liegen dann vor. Und Sie können dann mit einem guten Gefühl entschlafen und sagen, mein Gott, das Leben, das du mir gegeben hast, ich gebe es dir vollkommen nach bestem Wissen und Gewissen abgeschlossen zurück. Das meint er. Wenn ich sterbe, weiß ich, was ich ja getan habe. Ich kann ja zurückschauen auf die Fakten meines Lebens. Und das kann mir ein gutes Gefühl geben.
Was melancholisch ist aber auch dabei von ihm.
Ja, aber schon auch tröstlich. Wenn ich das kurz ergänzen darf. Nicht nur melancholisch, auch tröstlich. Das heißt, wisse, dass der Tod nicht nur schlimm ist. Das will ich betonen, bitte. Der Tod ist nicht nur schlimm, sondern der Tod hat auch etwas Schönes, weil ich dann weiß, die Bilanz meines Lebens liegt dann auf der Hand. Die Bilanz mit den positiven Fakten liegt auf meiner Hand. Und da kann ich mich doch freuen.
Aber der Tag der Geburt, finde ich, ist auch wichtig. Denn das ist der Tag, wo wir aus der
Dunkelheit... Darf ich Sie bitten, Moment, es stört mich.
Wo wir aus der Dunkelheit von Gott herausgerufen werden ans Licht.
Auch in
Sonst
Ordnung.
Sonst würden wir den Tag des Sterbens gar nicht überhaupt erleben.
Richtig.
Wenn wir nicht geboren würden.
Ja. Also ist der Tag, der ist auch schön, aber... Aber noch schöner, sagt er, ist, wenn ich heute als junger Mensch blicken darf, achten Sie auf die Tiefe, wenn ich heute als 50-Jähriger oder als 60, 70-Jähriger sagen kann, eines Tages liege ich auf dem Sterbebett und eines Tages werde ich vor Gott treten. Und wenn ich weiß, ich möchte dann sauber vor Gott stehen, gibt mir das ja einen Impuls, heute entsprechend zu handeln.
Ja.
Vergessen Sie das nicht. Wenn ich weiß, ich werde eines Tages sterben und ich weiß, ich muss Bilanz ablegen, dann kann mir das heute ein Ansporn sein, mich entsprechend zu verhalten. Bitte.
Ich sterbe ja auch.
Sekunde.
Bitte, wer möchte?
Ich denke mir, dass es heißt, warum der Tag des Sterbens besser ist, weil er der Tag meiner Vollendung ist.
Wunderbar.
Ja. Während der Tag der Geburt erst meines Werdens ist.
Ich bin so dankbar für Ihre Beiträge. Großartig. Sagen Sie es noch einmal, das war so großartig. Hören Sie bitte, hören Sie die Dame.
Es ist so endgültig, es ist meine Vollendung. Und so muss ich vorher mein Leben auch nutzen, um umzukehren und alles.
Weil groß.
Ich bin, danach kann ich es nicht mehr
da. Und ich, keine Korrektur mehr. Ich mag Ihr Wort, schreiben Sie es bitte auf Vollendung, ein volles Ende haben. Ein volles Ende ist ein großartiger, ein wunderbarer Beitrag, für den ich Sie lobe.
Ich, aber ich kann das Leben nicht
mehr. Moment, darf ich bitten? Darf ich Sie bitten? Hallo, bitte. Hallo, bitte lass, es stört mich, wenn Sie plaudern. Bitte nacheinander, die kann sonst nicht gehört werden.
Aber ich kann ja das Leben nicht verenden, stimmt. Also ich stimme zu, das ist sehr wichtig, dass ich das Leben gut verende. Aber es ist, ich könnte das Leben nicht verenden, wenn mich Gott nicht aus der Dunkelheit herausgerufen hätte durch die Geburt.
Richtig.
Also ist das auch
wichtig? Natürlich auch, aber er sagt, noch wichtiger ist, wenn ich, nachdem ich geboren bin, eine Perspektive habe für das Ende. Wenn ich weiß, mein Leben hat ein Ende und an diesem Ende muss ich Rechenschaft ablegen. Darum geht es. Es geht ja nicht darum, dass die Geburt nichts taugt. Ohne die Geburt kann ich ja gar nicht da sein und Rechenschaft ablegen. Aber wenn ich weiß, mein Leben läuft auf ein Ende zu und dieses Ende muss überlegt werden, damit ich am Ende keine Enttäuschungen habe, dann gewinnt mein Leben einfach eine Perspektive. Natürlich unter Berücksichtigung der Geburt. Aber mein Leben bekommt mehr Tiefe, wenn ich weiß, es geht um ein Ziel, das erfüllt, ein volles Ende sein soll. Bitte?
Es geht ja auch noch ein bisschen weiter und das zeigt uns, der Tod ist ein soziales Geschehen, eine Botschaft auch an die Hinterbliebenen.
Jawohl.
Und deswegen ist es auch ein wichtigerer Tag, aber das ist natürlich relativ zu sehen, weil das ist dieses Memento Mori. Indem jemand stirbt, werden die anderen auch daran erinnert, dass ihre Zeit abläuft.
Wunderbar.
Und dass es wichtig ist, dem Schöpfer sich zuzuwenden.
Klar. Wunderbar.
Da steht die Geburt dahinter. Aber wo ich hingehe, das ist der Schöpfer. Und das ist durch die Pforte des Todes.
Ich möchte Ihnen allen noch etwas sagen. Nochmal ein wichtiger neuer Gedanke. Wenn wir geboren sind, das wissen wir, dass wir da sind. Aber das Problem für einen Mensch ist ja nicht, dass er Angst hat vor der Geburt, sondern dass er Angst hat vor dem Sterben. Bitte, das ist der Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Wir Menschen haben ja nicht Angst vor der Geburt. Geboren sind wir alle. Sie wissen alle, dass Sie schon heute 60, 70 Jahre alt sind. Sie müssen ja nicht noch einmal geboren werden. Davor haben wir keine Angst. Aber Angst haben wir sehr wohl. Was kommt am Tag, wenn ich auf dem Sterbebett lege und meinen letzten Willen ausspreche? Davor haben wir Angst. Und davor will uns Gott, beziehungsweise Salomo im Namen Gottes eben vorbereiten. Der Tag kommt nämlich. Der kommt schneller, als Sie denken. Der kommt schneller als Sie frei denken. Und dann liegen Sie da. Da ist er, sei es durch den Krebs hingerafft oder durch Multiple Sklerose. Ich muss ja nicht deutlicher werden. Irgendwann kommt der Tag. Bei einem kommt er früher, bei einem kommt er später. Und vor diesem Tag möchte er uns bewahren, dass da nicht die bittere Erkenntnis beziehungsweise das bittere Aufwachen kommt. Um Gottes Willen, wie habe ich mein Leben verpfuscht? Wie habe ich mein Leben weggeworfen für Äußerlichkeiten, anstatt meine Innerlichkeiten zu pflegen? Wunderbar. Lies uns gerade weiter vor. Wir waren gerade stehen geblieben. Weiter vor. Besser ist zu gehen. Auf Seite 399. Besser ist zu gehen.
Ach, ganz unten.
Besser ist zu gehen.
Besser ist zu gehen in ein Haus der Trauer, als zu gehen in ein Haus des Gelages. Dieweil eilt jedem Menschen jenes der Schluss ist, und der Lebende gebe seinem Herzen es ein. Besser ist Verdrossenheit als Gelächter, denn bei üblem Aussehen kann der Herzsinn sich bessern.
400 oben.
Das Herz der Weisen ist im Hause der Trauer, das Herz der Toren aber im Hause der Freude.
Was meint er damit, ganz kurz? Was meint er damit? Das Herz der Weisen ist im Hause der Trauer.
Ja, aber da widerspricht er sich irgendwie was.
Nein, widerspricht er sich gar nicht. Nein. Okay. Nachdenken. Lieber erst nachdenken, bevor Sie sich äußern. Ist null Widerspruch, null. Das Herz der Weisen, alle nachdenken, ist im Hause der Trauer. Das Herz der Toren aber im Hause der Freude. Und dann, besser ist anzuhören, das Schelten der Weisen, als wenn jemand zuhört, dem Gesinge der Toren. Wo ist die Tiefe? Kein Widerspruch. Denken Sie bitte nach. Moment, nachdenken, geben Sie den anderen eine Chance. Wo ist da Tiefgang?
Ich denke, das eine stellt in die Realität des Lebens.
Ja.
Und das andere entfremdet.
Ja. Was entfremdet, was stellt in die Realität?
Die Freude und in die Realität stellt die Begegnung mit dem Tod.
Richtig, genau.
Wer man ist,
ja.
Das stellt.
Ja. Ja, wer möchte noch, genau, danke schön, wer möchte noch was ergänzen?
Die Trauer eigentlich öffnet das Herz für tiefere
Wunderbar.
Empfindungen und für...
Ja. Der Widerspruch ist nicht das, sondern wenn du in dein Haus der Trauer gehst, weil dort jemand verstorben ist, ein Kind ist überfahren worden, gibt ja leider, oder ein Mann ist gestorben. Ja,
man denkt dann mehr
nach. Man denkt nach.
Und
wenn
denkt
sie
warum, wieso, weshalb.
Richtig.
Und dann kommt man auf das Höhere.
Mein Rabbi sagte immer, Trauer reinigt das Herz. Wenn sie Trauer wirklich zulassen, nicht nur als Schaum, sondern Trauer, liebe Freundinnen und Freunde, wirklich zulassen, reinigt sie das und öffnet sie das für das Neue. Wenn sie nur in das Haus der Freude gehen, Disco und immer nur Party, die Partylöwen, da werden sie die Tiefe Gottes nicht erleben. Das ist Schaum. Es gibt ja Partylöwen, die rennen von einer Party in die andere. Von einer Disco in die andere. Was bleibt am Ende? Gar nichts bleibt am Ende. Es ist alles nur Äußerlichkeit und das Leben ist billig, fränkisch gesprochen, billig und schal.
Und leer.
Aber darum sagt er, geh ruhig mal, der Weise, der kann auch ruhig mal in die Party gehen, aber der geht vorzugsweise in Häusern, in denen Ernstes besprochen wird. Zum Beispiel Haus der Trauer. Weil dort wirklich das Ende, das Ziel unseres Lebens, das Ziel unseres Lebens ist der Tod, der irdische Tod. Und das wird da angenannt. Und das fördert dich eben. Das fördert den Umgang, den weisen Umgang mit dem Leben. Wenn du einfach weißt, der Tod kommt, wie er vorhin sagte, Memento Mori. Das war ein großer lateinischer Spruch im Mittelalter, großer Denker. Gedenke, dass du sterblich bist. Das ist eine große Kunst. Gedenke, dass du sterblich bist. Es gab im Mittelalter auch einen Begriff der Ars Moriendi, die Kunst zu sterben. Ars Moriendi, können Sie im Internet einiges finden. Ars Moriendi, die Kunst zu sterben, sagten große mittelalterliche Denker. Wenn du nämlich gelernt hast zu sterben, hast du gelernt zu leben. Ich wiederhole einen Satz für Sie. Ars Moriendi, Ars ist die Kunst, Moriendi, die Kunst zu sterben, heißt bei den Philosophen des Mittelalters, wenn du gelernt hast, dich auf den Tod nüchtern vorzubereiten, nüchtern, dann kannst das Leben gut angehen. Und jetzt will ich Ihnen noch einen Satz schenken, den habe ich in Schleswig-Holstein auf einem Dom gesehen. Da heißt es, ich sterbe jeden Tag, damit ich nicht sterben muss, wenn ich sterbe. Ja. Schreiben Sie den Satz auf. Das passt zu unserem Thema Salomo. Der Bauer der Kathedrale, er hat es geschrieben. Ich sterbe jeden Tag, schreiben Sie es auf, damit ich nicht sterben muss, wenn ich sterbe. Ich sterbe jeden Tag, schreibt er auf dem Dom zu Schleswig, damit ich nicht sterben muss, wenn ich sterbe. Das heißt, jeder Tag ist ein kleiner Tod für mich. Und das wissen Sie so gut wie ich. Der heutige Tag ist morgen vorbei. Heute Nacht, wenn wir ins Bett gehen, sterben wir. Der Schlaf ist ja der kleine Tod, das wissen Sie. Die großen mittelalterlichen Denker sagen, der Schlaf ist der kleine Tod. Heute Nacht sterben Sie, so wie ich. Und morgen früh werden wir in Gott neu, so Gott will, neu geboren. Ich sterbe jeden Tag, dann nochmal, ich sterbe jeden Tag, damit ich nicht sterben muss. Haben Sie es notiert? Wenn ich sterbe. Dankeschön.
Da gibt es noch einen Satz. Herr, lehre mich, dass ich sterben muss, damit ich richtig leben kann.
Brillant. Ja, ja. Genau das passt in das mittelalterliche Denken.
Lateinisch Grabspruch in Santa Sabina.
Ja. Richtig.
Ut moriens viveret, vixit ut morituros. Damit er als Sterbender lebe, lebte er wie ein Todgeweihter.
Sehr schön. Sagen Sie es nochmal langsam.
Ut moriens viveret.
Ja.
Damit er sterben. Vixit lebte er. Ut moriturus. Wobei moriturus, also.
Sagen Sie es mal auf Deutsch. Noch einmal den schönen Satz auf Deutsch.
Damit er als Sterbender lebe, lebte er als ein Todgeweihter.
Damit er als Sterbender lebte er als
Todgeweihter.
Wunderschön. Wunderschön.
Wobei dieses
Merken Sie, wie tief wir denken.
Moriturus ist im Lateinischen
ein Todgeweihter.
Der klassische Spruch der Gladiatoren.
Ich weiß, die zum Todgeweihten grüßen dich.
Also was ganz
Schönes. Wir sind an einem wichtigen Punkt. Wenn ich dem Tod begegne, begegne ich dem Leben. Notieren Sie es für Sie in Ihrer momentanen Verfassung. Schreiben Sie es auch bitte genau für Sie. Wenn ich dem Tod begegne, das ist meine Formulierung, begegne ich dem Leben. Wenn ich dem Tod begegne, nüchtern begegne, begegne ich nüchtern dem Leben. Denn der Tod gehört zum Leben. Das ist der Abschluss des Lebens. So wie die Geburt der Anfang des Lebens ist.
Des Todes.
Der Tod ist der Abschluss des Lebens. Und so ist die Geburt. Und wenn ich den Tod ausblende, blende ich mein Leben aus.
Also ich habe mich persönlich erfahren, darum ist Sterbebegleitung eigentlich eine Bereicherung für den, der begleitet.
Ja,
auch. Also habe ich das nicht.
Wunderbar. Erlebt. Beschreiben Sie ein bisschen.
Ja, wenn man Trost spenden kann, begleiten kann, wenn man merkt, dass der hier liegt, ruhiger einschläft, dann ist es auch für mich eine Beruhigung zu wissen, also der Tod an sich ist ja eigentlich nicht schlimm, es ist einfach ein Hinübergehen.
Wunderbar.
Das Sterben vorher, das Leid, ist natürlich schlimm,
ja.
Aber der Tod an sich eigentlich nicht.
Wunderbar. Und wie helfen Sie Menschen, die im Sterbeprozess sind? Waren Sie in der Hospizbewegung?
Nein, privat mehrere.
Und wie haben Sie Menschen im Sterben begleitet?
Ja, einfach da sein, Hand halten, gut, also je nachdem, es kommt auf den Sterbenden an, was er noch möchte oder haben möchte oder welche Bedürfnisse der das hat.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, das Wichtigste ist einfach da sein.
Ja, sehr schön.
Im Begleiten, vielleicht auch mit ihm beten, es kommt immer drauf an,
ja.
Auf denjenigen. Also ich kann das nicht verallgemeinern.
Und Sie haben gespürt, dass viele Sterbende in Ihrer Nähe gut sterben konnten?
Jawohl, und für mich hat es praktisch etwas bedeutet, dass er mir die Angst vor dem Tod, das Sterben vorher, wenn man krank ist, das Absterben, sondern die Angst vor dem Tod, vor dem Hinübergehen, ist mir eigentlich genommen worden.
Wunderbar.
Das kann
da gibt es einen schönen Artikel, damit Sie nie mehr Angst
vor dem gleich, Tod haben. Wir sind gleich, noch eine Minute. Ja.
Das ist sehr interessant.
Küken ja.
Ross ist ja Sterbeforscher.
Einen Moment bitte.
Ich muss unbedingt.
Dringend, okay. Ein Notfall. Okay. Sagen Sie nochmal Ihren Satz.
Von der Kübler Ross gibt es einen Sofort, war eine Minute. Bekannte Sterbeforscherin, die hat
ich weiß.
In Amerika. Ne?
Ja.
Und die hat da habe ich einen Artikel daheim, damit Sie nie mehr vor dem Tod Angst haben müssen.
Wunderbar.
Heißt der Artikel.
Toll, danke.
Und das beschreibt die ganz toll.
Prima, kann man im Internet nachlesen.
Begleitung.
Sie macht das wunderbar. Ganz kurz, bitte nur den Abschnitt noch zu Ende lesen, damit wir heute beenden können. Lest bereits noch vor unten auf Seite 400, nur gerade den Artikel und dann gehen wir essen. Oben, denn wie das Geknister, oben 400,
ja.
Unter der Linie. Bitte nur noch das zu Ende,
ja.
Bis ich Stopp sage.
Ja, denn wie das Geknister der Nesseln unterm Kessel, so ist das Gelächter der Toren.
Des Toren, ja, des Toren.
Des Toren.
Aber auch dies?
Aber auch dies ist Dunst. Denn die Pressung kann den Weisen doll machen, Bestechung kann den Herzsinn schwinden lassen. Besser ist der Ausgang einer Sache als ihr Anfang, besser ist langmütig als hochmütig. Nimmer haste in deinem Geist, dich dicks verdrießen zu lassen, denn Verdrießlichkeit ruht den Toren im Busen. Nimmer sprich, was ist's, dass sich die anfänglichen Zeiten besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Gut ist Weisheit bei Eigentum und ein Rang denen, die die Sonne sehen. Denn im Schatten der Weisheit heißt im Schatten des Silbers, aber der Vorrang von Wissen ist, die Weisheit belebt ihren Meister. Sieh das von Gott Gemachte an, denn wer könnte ebnen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Guten sei guter Dinge und am Tag des Übels sieh ein, auch dies Gleichlaufs mit diesem hat Gott gemacht, um der Sache willen, dass der Mensch sich danach nicht ein Irgendetwas finde.
Letzter Abschnitt, allerhand.
Allerhand habe ich gesehen in meinen Dunst.
Ganz wichtig, wie ehrlich er sagt, ich habe viel gesehen. Ich habe viel erlebt und schließe daraus meine Erkenntnisse.
Da west ein Bewährter, der bei seiner Bewährung schwindet. Da west ein Frevler, der bei seinem Übeltun lange besteht. Sei nimmer ein Vielbewährter und zeig nicht übermäßig dich weise, warum willst du verstarren? Frevle nimmer viel, sei nimmer ein Narr. Warum willst du sterben, wann noch nicht deine Frist ist? Gut ist, dass du an dies da dich haltest und deine Hand auch nicht lassest von diesem da, denn wer Gott fürchtet, wird all dessen ledig.
Bis dahin, genau. Bis dahin, morgen verknüpfen wir da an. Auch eine ganz wichtige Erkenntnis, das werden wir morgen sprechen, über die Frage der Theodizee. Warum leiden die Guten und warum genießen die Frevler? Das spricht er an. Und er sagt, auch das ist ein Geheimnis Gottes, das wir in der Tiefe nicht lüften können. Die Frevler oftmals genießen, die Bösewichte, und die Armseligen, die Gutes tun, leiden. Auch darüber können wir in die Tiefe, sagt er, nicht gehen und müssen es letztlich als Geheimnis Gottes betrachten. Mehr dazu morgen Vormittag, denn heute Abend haben wir ja Gespräch, erst Gebet mit Elmar Kozil, 19.30 Uhr, dann Fragerunde 20.30 Uhr, Susanne. Und morgen Vormittag, was haben wir da? Um 9.15 Uhr. 9.15 Uhr setzen wir fort. Susanne, ein Wort? Deinerseits noch?
Genau, Kapelle können alle finden.
Kennen alle die Kapelle?